Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Rainer Brenke, Arzt, Naturheilkundler und einer der führenden Experten für Kälte- und Wärmetherapien. Also das, was so richtig hyped mit Eisbaden, mit Sauna und so weiter. In dieser Folge klären wir jetzt mal auf, was passiert denn wirklich im Körper beim Eisbaden? Wie wirkt Sauna aufs Immunsystem, auf die Psyche, auf den Herz-Kreislauf? Und vor allem, welche Mythen und Irrtümer halten sich denn hartnäckig, obwohl sie vielleicht sogar gefährlich sein können? Rainer bringt jahrzehntelange Praxiserfahrung mit, vom therapeutischen Wickeln bis zu wissenschaftlich belegten Effekten der Wechselreize. Er hat ganz viel Forschungsarbeit geleistet und er erklärt uns mal, wie wir Wärme und Kälte wirklich richtig einsetzen, um die besten und effektivsten Health- und Gesundheitsbenefits für uns zu bekommen. Aber jetzt ist hier für dich Dr. Rainer Brenke. Was passiert, wenn ich jeden Tag unter die kalte Dusche springe mit meinem Körper? Passiert da überhaupt irgendwas? Oder was hat es für einen Effekt auch auf mein Immunsystem? Weil man sagt ja immer, das macht dich stark und widerstandskräftig.
Ja, doch, es passiert auf jeden Fall etwas. Und einiges davon ist auch wirklich statistisch nachgewiesen und belegt. Also die Infektanfälligkeit, die wird gesenkt durch wiederholte Kaltreize. Zwar auch durch die Sauna, aber auch durch Kaltreize alleine. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen, woran es hauptsächlich liegt. Im Augenblick sehr im Gespräch ist das braune Fettgewebe, das spielt sicher eine Rolle. Ich selber denke aber, dass die Durchblutungssituation der Haut eine entscheidende Rolle spielt. Wenn man wiederholt sich Kaltreizen aussetzt, dann wird die Haut besser durchblutet. Das kann auch nur lokal sein, beispielsweise bei Fischern, die immer ins kalte Wasser fassen oder eben auch am ganzen Körper. Was hat man nun davon, wenn die Haut zum Beispiel an den Fingern, Händen besser durchblutet wird? Zum einen sind die Hände dann arbeitsfähig in Kälte, das spielt aber bei den Infekten keine Rolle. Für die Infekte entscheidend ist, dass ein reflektorischer, das heißt ein auf dem Nervenweg vermittelter, Zusammenhang zwischen der Durchblutung der Finger und dem Nasenrachenraum besteht. Ebenso übrigens wie der Füße, die Durchblutung und dem Unterleib, Blasenbeschwerden als Stichwort. Und wenn meine Finger besser durchblutet sind, ist auch der Nasenrachenraum deutlich besser durchblutet, was nachgewiesen wurde, auch durch Temperaturmessungen zum Beispiel. Und dann kommen einfach mehr Abwehrzellen vorbei, mehr immunkompetente Zellen. Und dann ist es verständlich, dass die Abwehr besser ist. Andere Mechanismen spielen sicher auch eine Rolle, zum Beispiel eine bessere Bewältigung freier Radikale oder eine Umstimmung im vegetativen Nervensystem in Richtung eines gesenkten Sympathikotonus. Aber das Entscheidende dürfte die Durchblutungsregulation sein.
Ah, das ist ja spannend. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nur meine Hände oder Füße ins kalte Wasser tunke, hat es einen Effekt auf den ganzen Körper.
Richtig. Also bei unserem Thema jetzt bei der Abhärtung zum Beispiel, da spielen die Hände eine entscheidende Rolle. Bei den Füßen ist es mehr eine vermeintliche Blasenentzündung, die oft keine ist, sondern nur eine Reizblase aufgrund des reflektorischen Zusammenhangs. Und eins ist auch noch ganz nett und interessant zu wissen, das haben die Amerikaner mal nachgewiesen. Wir wissen ja zunehmend, wie wichtig ein geregelter Schlaf für die Gesundheit ist. Und wenn ich kalte Füße habe, dann brauche ich im Durchschnitt 25 Minuten, bis ich einschlafe. Habe ich warme Füße, brauche ich im Durchschnitt nur 10 Minuten. Das heißt, auch dort gibt es einen wesentlichen Zusammenhang. Und diese Geläster über die kalten Füße im Bett und hat durchaus einen realen Hintergrund.
Das heißt, das nächste Mal, wenn die Frau unter der warmen Decke die kalten Füße rüberstreckt, dann aus einem medizinischen Grund, damit sie schneller einschläft.
Ja, und ansonsten empfiehlst du ihr Wechselfußbäder oder dann auch nur, wenn sie besser reguliert, kalte Fußbäder, weil das dann dauerhaft die Hautdurchblutung verbessert und dadurch die Füße auch wärmer macht.
Aber bringt es dann überhaupt was, komplett kalt zu duschen? Also hat es einen höheren Effekt, wenn ich mich komplett kalt abdusche oder in der Kältebecken steige? Oder wird es eigentlich reichen, dass man sagt, nee, wasch dir einfach kalt die Hände?
Naja, nun ist ja die Infektanfälligkeit, die örtlich im Nasenrachenraum, nur ein Aspekt, der bei der Abhärtung eine Rolle spielt. Ich will ja auch besser entspannen können. Ich will meinen Kreislauf normalisieren, gegebenenfalls meinen Blutdruck senken. Und für so etwas ist sicher ein Ganzkörperkältereiz besser geeignet als nur ein örtlicher Kaltreiz. Und insofern denke ich, kaltes Duschen ist schon sinnvoll. Ja, und das, was Kneipp früher empfohlen hat, das ist aus heutiger Sicht besser zu erklären. Der hat ja zum Beispiel empfohlen, mit den Kaltreizen herzfern zu beginnen. Rechter Fuß, rechter Arm, linker Arm und zum Schluss erst der Rumpf. Heute wissen wir, dass das mit dem Herzen eigentlich gar nicht groß zu tun hat, sondern einfach daran liegt, dass am Rumpf und im Gesicht die meisten Kaltrezeptoren sitzen. Und darum wirkt hier ein Reiz besonders intensiv und verursacht Schreckreaktionen, die ich weniger habe, wenn ich eben in der Peripherie an Füßen, an Händen beginne. Und das sollte man dann regelmäßig machen und eben je nach Wohlbefinden so lange eben duschen, bis man den Kaltreiz eigentlich nicht mehr empfindet, wenn man es hinkriegt.
Ah, okay, das heißt, kalt duschen, also wie dusche ich richtig kalt?
Ja, am besten haben wir, das ist jetzt im Augenblick nicht so sehr modern, aber wir haben ja immer empfohlen, Kalt- und Warmreize im Wechsel. Und da gibt es die Regel, jeden Warmreiz, also auch ein warmes Bad und ein warmes Fußbad oder ein Vollbad, mit einem Kaltreiz abzuschließen. Und der braucht bloß einige Sekunden lang zu sein. Und wenn ich jetzt nur dusche, dann sagt man so in etwa, ja, vielleicht 3 Minuten, die sind optimal, wobei das ganz schön lang werden kann, wenn man es nicht gewohnt
Ich wollte
ist.
gerade sagen, 3 Minuten unter der
Ja,
kalten Dusche ist verdammt lang.
ist, ja, da kann man sich ja allmählich eingewöhnen und die Dosis steigern. Aber die Temperatur vom Wasser sollte der vom Leitungswasser entsprechen. Das sind vielleicht in den Städten so 15 Grad. Und das ist auch schon ein ganz schön intensiver Kaltreiz.
Das heißt, ich kann schon warm duschen weiterhin, wenn ich aber halt kalt aufhöre. Also
Genau so
mit
ist
bis zu
es.
3 Minuten wäre
Und
optimal.
eben der Kaltreiz viel kürzer als der Warmreiz, nicht? Und dann erstmal nach Wohlbefinden und Schreckhaftigkeit und dann allmählich steigern. Und
Ja,
eben nicht
okay, und
gleich
dieses.
am Rumpf. Ja.
Also, das heißt, nicht gleich am Rumpf, das heißt, mit der Brause quasi von unten hocharbeiten, oder wie?
Ja. Also an den Beinen hoch, dann an den Armen hoch. Und Rumpf und Gesicht zum Schluss. Gesicht reagiert übrigens auch sehr empfindlich, weil ich da viele Vagusnervendigungen habe und auch sehr viele Kaltrezeptoren. Da sollte man also eher vorsichtig sein. Betrifft noch mehr so ein Tauchbad zum Beispiel als eine kalte Duschen. Aber beim Tauchbad sollte man zum Beispiel mit dem Kopf nicht untertauchen.
Ah, okay, nicht mal ganz kurz zur Erfrischung, weil ich mache das zum Beispiel immer.
Naja, wenn du das verträgst und gut ist, dann kannst du das machen. Aber Empfehlungen, die man gibt, die sollten ja für viele Menschen gelten. Zum Beispiel auch für die, die zu Herzrhythmusstörungen, zum Bluthochdruck und zu solchen Dingen neigen. Den will man ja auch nicht schaden, aber den will man auch nicht alles verbieten. Nicht? Und da sollte die Empfehlung so sein, dass ein Schaden ausgeschlossen ist.
Ja, okay, verstehe. Das heißt generell, wenn ich dusche, erstmal, ich kann weiterhin heiß duschen, kann aber mit kalt aufhören, dann einfach von Füßen über Füße, Beine, Arme, Hände starten, bis ich dann auf den Rumpf und Oberkörper irgendwie gehe und das Ganze dann am besten 3 Minuten aushalten, bis es sich nicht mehr kalt
Ja,
anfühlt.
ja.
Dann habe ich die besten Gesundheitseffekte. Was sind noch, also was für Gesundheitseffekte habe ich noch, weil du jetzt auch sowas angesprochen hast wie entspannter sein, bessere Regulierung und sowas? Was versteckt sich dahinter?
Ja, sicher hat man eine ganze Hormonkaskade, die man auslösen kann. Da ist auch sehr viel gemessen worden. Aber man ist sich dann immer ein bisschen unsicher in der Interpretation. Was man eben weiß, ist das, was man unter Vagotonisierung gern beschreibt. Das heißt, wir haben ja zwei Anteile vom vegetativen Nervensystem, den antreibenden Sympathikus und den eher bremsenden Vagus. Und diese sogenannte Vagotonisierung besteht eigentlich meistens nur darin, dass man diesen überschießreagierenden Sympathikus, also den Herznerven, der unseren Puls, unseren Blutdruck in die Höhe treibt, dass man den in seinen überschießenden Reaktionen abschwächt. Und dann kommt es zu einem relativen Überwiegen des Vagus. Und das, denke ich, ist auch ein ganz wesentlicher Effekt. Und ja, den kann man besonders dann steigern, wenn man es schafft, nach so einem Warm-Kaltreiz auch eine gewisse Ruhephase einzuhalten. Denn da übt man das Entspannen, das Ruhigwerden.
Danach ist dann quasi das Runterkommen angesagt, wenn
Richtig.
Der ganze Körper dann anfängt, sich aufzuwärmen, dann diese Herzfrequenz wieder runter
Richtig.
Zu regulieren.
Wer es noch etwas spektakulärer mag, das haben wir mal gefunden und da haben wir es auch erzählt, ist eine bessere Bewältigung freier Radikale. Also das antioxidative Potenzial, wenn man es so nennen will, erhöht sich. Zunächst mal ist ja der intensive Kaltreiz ein Signal für den Körper, wo er mit Stress reagiert und auch mehr freie Radikale bildet. Im Lauf der Zeit nimmt aber der Ausgangswert ab, und zwar durch eine Stärkung des antioxidativen Potenzials. Und man kann sich vorstellen, dass dadurch auch allgemein Entzündungsbereitschaften im Körper abnehmen, wobei wir zunehmend davon ausgehen, dass die Entzündungen nicht nur, ja, was weiß ich, für einen Zahn, für die Nasennebenhöhlen oder auch für eine Lungenentzündung eine Rolle spielen, sondern eben auch für die Genese unterschiedlicher Erkrankungen, wie zum Beispiel der Durchblutungsstörung am Herzen, der koronaren Herzerkrankung. Und das ist ja ein recht positiver Effekt, in der sich auch ja, statistisch insofern bemerkbar machen sollte, dass man weniger an diesen Krankheiten erkrankt oder stirbt, dann müsste man es noch viel mehr propagieren.
Wie funktioniert, wie verwende ich die Sauna und das Kältebecken am besten, um die höchsten Gesundheitseffekte für mich rauszuholen?
Ja, vielleicht vorweggeschickt, im Augenblick dominieren eindeutig die Kaltreize, in der öffentlichen Diskussion vielleicht auch deshalb, weil sie spektakulärer sind. Weil das Winterbaden zum Beispiel einen größeren Schauwert hat als eine Sauna. Und bei der Sauna dominiert auch zunehmend etwas, was mir persönlich nicht so sehr behagt, aber daran kann man nichts ändern. Das ist, dass viele eigentlich vorwiegend wegen des Aufgusses in die Sauna gehen, den man aber aus medizinischen Gründen überhaupt nicht braucht und der eigentlich auch nur manchmal gar nicht erwünschte Herz-Kreislauf-Belastung darstellt. Also die Sauna ist ein eindeutiger Wechselreiz zwischen warm und kalt. Wir haben auch mal vor vielen Jahren nachgewiesen, dass wenn man nur warmen Reizen sich aussetzt, also warmen Bädern zum Beispiel, dass sich dann keine verbesserte Durchblutungsregulation an der Haut, speziell an den Fingern, habe. Entscheidend ist also der Wechselreiz zwischen warm und kalt. Und ja, wie soll man es richtig machen? Man soll auch hier jeglichen Wettbewerb vermeiden, wie übrigens auch bei den Kaltreizen, beim Winterbaden.
Schwierig, wenn Männer unter sich sind, Rainer, schwierig.
Ja, aber deswegen ist es nicht falsch. Nicht? Also es gab ja auch mal bis vor ein paar Jahren, selbst in Deutschland, Saunameisterschaften, wo dann die Sauna maßlos überhitzt war, alle 5 Minuten Aufguss erfolgte und wo der Sieger war, der am längsten drin bleiben konnte. Und dann haben die zum Teil Schmerztabletten vorneweg eingenommen, damit man nicht merkte, wie die Haut verbrannt. Und da gab es Todesfälle. Nicht? Wow. Und sowas ist eindeutig abzulehnen. Genauso wie beim Winterbaden würde ich auch das ablehnen, nicht, dass man bestimmte Strecken schaffen muss, bestimmte Zeiten drin bleiben muss. Sowohl bei der Sauna als auch beim Winterbaden entscheidet das persönliche Wohlbefinden. Nicht? Und die Sauna kann man ja sehr schön dosieren, einmal durch die Aufenthaltsdauer und zum anderen durch die Sitzhöhe, in der man ist. Man muss ja nicht gleich auf die oberste Bank steigen, sondern kann sich erst mal unten eingewöhnen. Nicht? Und dann immer mit einem Kaltreiz abschließen, kurze Ruhephase von einigen Minuten und das Ganze 2-3 Mal wiederholen. Und ideal ist es auch, wenn man nach dem letzten Saunagang eine Ruhephase von vielleicht 20 Minuten einhalten kann, weil in dieser Zeit unser gestresstes Nervensystem auf Erholung, auf Ruhe, auf Schongang umschaltet. Und das ist ja eigentlich das, was wir üben wollen.
Na, das heißt, generell die Pausenzeiten zwischen den Saunagängen gar nicht so lange halten. Also wirklich nur so ein paar Minuten, bis ich wieder nach dem Kältereiz in die Sauna gehe.
Naja, manche empfehlen einfach aus pragmatischen Gründen, dass es optimal ist, wenn man die Pause so lang gestaltet, wie man auch in der Sauna war. Nicht? Aber ja, zu lang kann man es eigentlich nicht gestalten, aber nur 2-3 Minuten Pause dazwischen ist auf jeden Fall zu kurz.
Okay, also irgendwo zwischen der klassischen 15-Minuten-Pause, die man immer so sagt, und 5 Minuten irgendwo dazwischen, wenn man sich halt wieder einigermaßen rehabilitiert und wohlfühlt.
Bleibt ja auch nicht jeder 15 Minuten in der Sauna, nicht? Manche ist ja schon nach 6-7 Minuten genug und dann kann auch die Pause kürzer sein.
Und woran, also welche Temperatur ist ja jetzt dann nicht, also ich frage dich jetzt nicht nach der optimalen Temperatur, weil du sagst, es kommt ja auf jeden selber an, wie er sich heiß fühlt. Die anderen fühlen sich bei 75 heiß, die anderen fühlen sich erst bei 90 richtig heiß. Aber wann setze ich diesen Hitzereiz richtig? Also wenn ich total schwitze oder wenn ich es kaum mehr aushalte oder schon vorher, woran erkenne ich, dass ich jetzt die richtige Temperatur für mich habe, wo ich auch die Health Benefits bekomme?
Ja, das erkenne ich unter anderem auch an meinen Reaktionen vom Herzen her, wenn es immer schneller wird und manchmal misst ja auch ein Puls, also über 120 sollte die Pulsfrequenz in der Sauna nicht ansteigen und einfach dann, wenn man denkt, jetzt ist es genug, also am subjektiven Empfinden, wenn Schwindel auftritt und ähnliches, dann war man sicherlich zu lange in der Sauna und ja, dann sollte man rechtzeitig rausgehen. Übrigens, noch ein als kleiner Hinweis, vor dem Verlassen der Sauna sollte man sich 2-3 Minuten aufsetzen. Ist ja auch eine ideologisch stark geführte Diskussion. Soll ich mich in der Sauna hinlegen? In manchen Saunen kann man es gar nicht, weil der Platz nicht da ist. Aber ist natürlich schön malerisch und sieht entspannt aus, wenn man in der Sauna liegt. Aber wenn man liegt, sollte man sich 2-3 Minuten vorm Verlassen aufsetzen, einfach weil der Lagewechsel vom Sitzen zum Stehen ein geringerer ist als vom Liegen zum Stehen und damit das Risiko von Kreislauffehlregulation geringer ist. Und dann eben rausgehen, abkühlen, Pause machen, abtrocknen und zweiten Saunagang. Viele empfehlen auch noch das warme Fußbad. Das sollte man dann auf jeden Fall zumindest dann machen, wenn die Füße sich nicht rasch wieder erwärmen. Man sollte also nie mit kalten Füßen zum Beispiel in die Sauna gehen, weil man beobachtet hat, dass man dann nicht so reagiert, wie man möchte. Also immer gut durchgewärmt in die Sauna.
Okay, verstehe. Und das Kältebad danach, genauso wie die Kaltdusche, die wir gerade erklärt haben, auch wieder Arme, Beine, kann man da einfach komplett ins Tauchbecken einspringen, wie es manche machen?
Ja, dass es manche machen, heißt ja nicht, dass man es empfehlen sollte. Also man sollte zunächst sich in den Kaltreiz etwas einschleichen. Das heißt, ein bisschen an der kalten Luft umhergehen. Im Winter kann man auch rausgehen oder sich in den Schnee legen. Und dann eben, ich persönlich finde die schönste Form der Abkühlung den Guss, weil man den auch schön dosieren kann, dass also das Wasser so ein Bein und dann Arme und dann den Rumpf regelrecht umwandelt, ohne großen Druck. Und wenn man kann auch die Dusche nehmen oder eine Schwallbrause oder eine Eimerabgießung, was auch immer. Und wer dann noch mag, kann ins Tauchbecken gehen. Man sollte nicht reinspringen wegen dem Kopf, bei dem man besonders viel Wärme verliert, wegen der großen Oberfläche und wegen der vielen Kaltrezeptoren, die ich im Gesicht habe. Also ins Tauchbecken reinklettern, reinsteigen, dort ein paar Sekunden verweilen oder auch einen Schwimmstoß machen und dann wieder rauskommen. Ja, Tauchbecken ist deshalb etwas umstritten, weil man ja nicht immer weiß, ob man so ganz gesund ist. Und wer zum Hochdruck neigt, der kann gerade im Tauchbecken exzessive Werte erreichen. Darum waren die Kardiologen ja vor der Sauna insgesamt, obwohl es eigentlich nur aufs Tauchbecken zutrifft. Wer im Hypertonus neigt, der kann da durchaus Werte von 240 zu 140 oder mehr erreichen. Und das kann prinzipiell natürlich um einen Schaden setzen. Nicht? Umgekehrt ist es aber genauso richtig, dass bei milden Bluthochdruckformen die Sauna ein gutes Therapiemittel ist, weil sie die Blutgefäße weitstellt. Und zwar messbar weitstellt. Das hat man schon mal vor vielen Jahren gemessen mit einer 10er Muskelclearance. Und nach einigen Jahren regelmäßigen Saunabesuch sind die Blutgefäße im Durchschnitt 40% weiter als vor der Sauna. Und das senkt den Blutdruck. Man sieht das übrigens auch im Gesicht. Wer über Jahrzehnte in die Sauna gegangen ist, hat feine Äderchen. Das, was der Volksmund die Kuperose nennt oder medizinisch der Ansatz zur Rosatia, das kann man schlecht vermeiden. Nicht? Und wenn es nur kleine Äderchen sind, dann nimmt man die vielleicht in Kauf. Wenn es wirklich eine Rosatia ist, dann ist das eine Gegenanzeige für die Sauna.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Okay, wenn ich, weil du gerade auch Krankheiten angesprochen hattest, also wir haben jetzt mal kalt duschen, Sauna, das sind so die zwei großen mal abgesteckt, wie man das am besten macht, ne? Beim Kältebecken vielleicht noch eine Sache, also wirklich nur kurz drin bleiben oder soll ich da auch, kann ich da auch länger drin bleiben? Also wenn ich jetzt, weil viele, die stehen ja dann auch still, Stichwort Eisbaden, Hände hier unter die Achseln und Füße in Schlappen rein und bleiben dann 5 bis 10 Minuten da drin. Bringt das irgendwas?
Ja, Verdruss kann es bringen. Ich halte das eindeutig für zu lang, denn es kommt ja auf den Reiz an. Es kommt ja nicht darauf an, die Körperkerntemperatur wieder runter zu kühlen, sondern es kommt auf den kurzfristigen Reiz der Haut an. Und den hat man nach halben Minute, eine Minute vielleicht oder noch kürzer, je nach Wohlbefinden erreicht. Und wenn man länger drin bleibt, dann fördert man eigentlich nur die Gefahr einer Auskühlung und das will ich ja auch nicht erreichen. Also kürzer ist besser.
Okay, wenn ich jetzt gerade Erkältungszeit und sowas, wenn ich jetzt spüre, dass ich irgendwie eine kleine Erkältung habe, es hält sich ja auch immer diese Empfehlung, wenn man krank ist, solle man nicht in die Sauna gehen.
Ja.
Stimmt das?
Also, ja, stimmt. Wenn ich mit einem beginnenden Infekt in die Sauna gehe, spiele ich russische Roulette. Das kann man sogar mit einigen Befunden am Immunsystem nachweisen. Ein Teil der immunkompetenten Zellen, zum Beispiel die Natural Killer Cells, also Untergruppe der weißen Blutkörperchen, wirkt angeregt. Andere Zellen lassen in ihrer Aktivität bis zu 2 Tagen nach, also die Granulozyten zum Beispiel. Und wer will jetzt wissen, für welchen Erreger, von dem ich nicht mal weiß, wer mich erwischt hat, brauche ich welche Abwehr? Es kann also sein, dass man einen beginnenden Infekt mit der Sauna kopiert. Es kann aber genauso gut sein, dass man hinterher zum Krankenhauspatienten wird, weil die Infektion aktiviert und beschleunigt wird. Und darum bleibt es nichts weiter übrig, als dass man sagt, mit einem beginnenden Infekt und erst recht mit einem ausgeprägten, also wenn man Fieber hat, gehört man definitiv nicht in die Sauna. Es kommt ja noch hinzu, dass man auch eine Herzbeteiligung haben kann in Form einer Herzmuskelentzündung. Dann kann der Ganze fatal enden. Und bei einer öffentlichen Sauna kommt ja auch dazu, dass es unhöflich ist, die anderen in der Sauna anzustecken, indem man dort rumschnieft. Ja. Also ist es richtig, die Aussage, mit einem Infekt und speziell auch mit Fieber gehört man nicht in die Sauna.
Das heißt, ab wann kann ich wieder in die Sauna, wenn ich jetzt krank war?
Naja, pragmatisch kann man vielleicht sagen, nach einer Woche, wenn das Fieber vorbei ist, kann man auch wieder in die Sauna gehen. Manche gehen auch noch eher, aber man braucht ja auch noch eine gewisse Zeit zur Erholung, zur Rekonvaleszenz. Also eine Woche würde ich dann mindestens schon vergehen lassen.
Ja, also mindestens eine Woche, ja. Gehen wir mal kurz zum Eisbaden an sich. Ja, das ist ja auch ein großer Trend jetzt irgendwie die letzten Jahre geworden, dieses wir springen in irgendeinen zugefrorenen See und bleiben da so lang wie möglich drin. Hat das irgendwelche guten Effekte oder eigentlich nicht, weil wir da den Wärmereiz nicht haben?
Es hat andere vorwiegend vorherrschenden Effekte. Zum Beispiel wird die Hautdurchblutung eindeutig verbessert. Das ist auch gemessen, das ist auch nachgewiesen. Zum Beispiel verbessere ich die Bewältigung freier Radikale. Das ist auch nachgewiesen. Aber die immunologischen Effekte, die scheinen eindeutig bei der Sauna zu überwiegen und die habe ich beim Winterbaden weniger. Als du gesagt hast, so lange wie möglich, würde ich noch mal ein Fragezeichen dran setzen. Das ist denn schon wieder nahe dran am Wettbewerb. Und das war mir damals, als ich die untersucht habe, die Berliner Eisbader, das war mir an denen sehr sympathisch, dass die gesagt haben, wir schließen jeden Wettbewerbscharakter aus und wer nur einmal bis zum Bauch reingeht, der ist genauso gut wie jemand, der 3 oder 4 Minuten im Eiswasser bleibt. Das sollte man also wirklich nach Wohlbefinden dosieren und man sollte es nicht alleine betreiben. Also mein Rat ist, man sollte sich einem Club anschließen. In Dänemark, da hat jemand ein schönes Buch drüber geschrieben, da scheint es schwierig zu sein, weil das so sehr nachgefragt ist. Aber ich denke, bei uns ist das einfacher in Deutschland und klappt auch. Und dann sollte man eben nie alleine baden. Und jeden Wettbewerbscharakter vermeiden. An vielen Stellen, auch in anderen Ländern, wird dann versucht, bestimmte Strecken abzuschwimmen oder bestimmte Zeiten zu erreichen. Da hatte die Eisbahn zum Teil aber auch eine andere Tradition. Kommt von den Rettungsschwimmern her oder von der Feuerwehr. Und bei uns war das von vornherein eine Form der Entspannung, Freizeitgestaltung, Spaß, Freude. Und da ist es erklärlich, dass die Durchführung auch eine andere ist.
Definitiv. Was sagst du zu solchen Bildern, wenn du so Wim Hof-Methode hörst, wo Leute wirklich stundenlang, tagelang in Eis liegen oder hier André Schürrle ist neulich irgendeinen, was weiß ich, 5.000, 6.000 Meter Berg nur im, also oberkörperfrei hochgewandert über Stunden und Tage, einfach um sich mental und sowas zu beweisen. Also was sagst du zu solchen Challenges?
Ja, ich würde sagen, man kann die Grenzen der Physik nicht überlisten. Und Wim Hof war ja auch mal auf einem, ich weiß nicht wie viel, Tausender Berg im Schnee, barfuß. Und da hatte hinterher auch viel Erfrierung nebenbei bemerkt. Das heißt, auch er, der das ja nun einen Seminaren anbietet und Vorträge drüber hält, auch er kann letztlich die Physik nicht überlisten, obwohl ich manches schlicht und ergreifend nicht erklären kann. Wenn er eine Stunde im Eiswasser sitzt, das schafft wohl kaum ein anderer. Aber ich würde das nicht als Vorbild nehmen, weil da die Regel nach Wohlbefinden überhaupt nicht mehr stimmt, sondern da steht eindeutig der Leistungsgedanke im Vordergrund und der kann dann auch natürlich mal schlimmstenfalls tödlich enden, würde ich sagen.
Hast du schon mal was von Hitzeschockproteinen gehört?
Ja, wobei die bei uns eigentlich immer nur ein besserer Entzündungsparameter waren. Die physiologische Bedeutung, soviel ich weiß, wird ja noch drüber diskutiert und gestritten. Aber Tatsache ist, dass dieses System der Hitzeschockproteine ins auch da bei diesen Warm-Kalt-Reizen beteiligt ist. Aber was nähere, ob das einen gesundheitlich positiven Effekt hat, kann ich nicht dazu sagen.
Ja, weil das wird in vielen, also gerade amerikanischen Podcasts auch so gehypt am Eisbaden und am Saunieren eben, diese Ausschüttung von Hitzeschockproteinen, die dann die Zellteilung wieder anregen Und dadurch, wenn die Zellteilung angeregt wird, wird man natürlich, in Anführungsstrichen, jünger. Weil im Alter hört natürlich die Zellteilung immer mehr auf und wird immer weniger. Und dadurch regt man die wieder an. Das ist so der Hintergrund, den ich so als Laie mitgenommen habe.
Ja, aber das sind natürlich In-vitro-Untersuchungen alles. Und ob man die übertragen kann auf den Menschen als Ganzes, da bin ich immer etwas im Zweifel drüber. Genauso wie vor ein paar Jahren waren ja auch die freien Radikale so die Spitze allen Anti-Agings. Und jetzt ist es relativ ruhiger drum geworden. Es ist nicht verschwunden, der Gedanke, aber es ist ruhiger. Und ich vermute mal, kann ich ja bei meinem Alter auch machen, etwas prophezeien, dass das mit den Hitzeschockproteinen ähnlich sein wird, dass man nicht mehr sie so hypen wird, wie es im Augenblick der Fall ist.
Mhm. Was gibt es noch für Möglichkeiten im Alltag, diese Kalt-Warm-Wechsel-Geschichten zu machen, außer jetzt kalt duschen, Sauna? Gibt es noch irgendwelche anderen, die auch Leute machen können, die jetzt nicht gerne in die Sauna gehen oder kalt duschen?
Naja, wer für die Sauna kein Geld oder keinen Platz zu Hause hat, der kann auch manche Dinge mit einer Infrarotkabine erreichen. Ich habe aber nicht den umfassenden Effekt der Sauna, sicher auch nicht den abhärtenden Effekt, weil der Wechselreiz dort fehlt. Denn wer duscht nach einer Infrarotkabine kalt und trotzdem ist die nicht ganz verkehrt, weil man ja auch einige Effekte wie zum Beispiel Schmerzlinderung, Blutdrucksenkung, allgemeine Entspannung, das kann ich auch mit einer Infrarotkabine erreichen. Alles andere geht ja dann schon in die Richtung Medizin, Behandlung von Krankheiten, nicht kalte Wickel zum Beispiel oder Auflagen oder auch warme Wickel, und das muss man dann eben zielgerichtet einsetzen. Bei einer Bronchitis zum Beispiel kann man immer sich merken, so ein Wickel kommt dorthin, wo auch der Krankheitsprozess sitzt. Also erstmal beispielsweise ein warmes Bad und dann einen kalten Brustwickel hinterher, den man noch mit einem zweiten Tuch dann eben schön bedecken muss, dass das nicht wasserfrei verdunsten kann. Und dann sollte einem nach spätestens 5 bis 10 Minuten deutlich warm sein. Und das wirkt dann reflektorisch auf die inneren Organe, in diesem Falle Herz, besonders Lunge, und kann zum Heilungsprozess durchaus beitragen. Aber das gibt es eben in allen möglichen Formen. Wickel kann man fast überall am Körper anlegen, in einer kleineren Form. Sind es dann eben Kompressen oder etwas größer Auflagen. Das sollte man dann sich entweder belesen oder auch beraten lassen, falls man einen Mediziner findet, der sich damit noch beschäftigen will und mag.
Wie meinst du das, weil es so in die Esoterik-Richtung rutscht oder warum?
Naja, Naturheilverfahren ist ja eine beliebte Zusatzbezeichnung in der Medizin. Sicher auch, weil die Patienten das nachfragen. Aber im Wesentlichen verstehen die meisten darunter dann Akupunktur oder Pflanzenheilkunde, Phytotherapie. Das sind so die Schwerpunkte. Aber das, was eigentlich viel einfacher anzuwenden ist, Warm- und Kaltreize, gerät oft in Vergessenheit und wird vernachlässigt, was ich persönlich eigentlich schade finde. Denn kaltes Wasser hat jeder zu Hause und die meisten haben inzwischen auch warmes Wasser. Übrigens da noch eine Bemerkung dazu, dass der Kneipp, auf den sich ja viele berufen, Sebastian Kneipp, der Pfarrer aus Würishofen, dass der vorwiegend die Kaltreize propagiert hat, da sagen heute einige von den Forschern, das liegt einfach auch daran, dass zu seiner Zeit nicht überall warmes Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Mm. Erst zu Ende seines Lebens, und da fing er ja auch an, die Intensität seiner Reize zu mildern und auch Warmreize durchaus zu akzeptieren. Und ich fand es eben schade, dass Kneipp die Sauna nicht gekannt hat. Darum hat er die auch nicht propagiert, und darum gehört sie eigentlich nicht zu den klassischen Kneippschen Therapieverfahren.
Schade eigentlich, ne? Weil sonst hätten wir jetzt vielleicht bei jedem Kneippbecken auch eine kleine Sauna stehen.
Genau so ist
es. Was ja auch eine schöne Vorstellung wäre.
Und richtig Verbreitung fand die Sauna eigentlich durch zwei Sachen in Deutschland. Einmal durch die Olympischen Spiele 1936. Da haben die Finnen darauf bestanden, dass man ihnen eine Sauna hinstellt. In Finnland war das ja seit Jahrhunderten gang und gäbe, der Saunabesuch. Und noch einen zusätzlichen Booster erhielt der Saunagedanke nach dem Zweiten Weltkrieg, als etliche Soldaten, deutsche Soldaten, die in Finnland stationiert waren, nach Hause zurückkehrten und dort immer fleißig in die Sauna gegangen sind und diesen Gedanken nun mitbrachten nach Deutschland. Wobei am Anfang, als auch der Deutsche Saunabund gegründet wurde, Ende der 40er Jahre, da stand der Gesundheitsgedanke ganz im Vordergrund. Also Heilung von Krankheiten, natürliche Mittel oder Mitbehandlung von Krankheiten, Heilung ist es ja oftmals nicht. Und dieser Gedanke, der ist in den letzten Jahrzehnten mehr in den Hintergrund getreten. Heute steht das Event ganz im Vordergrund, das Erleben, das soziale Miteinander, was ja auch nicht schlecht ist. Aber der Gesundheitsgedanke ist leider ein bisschen aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden.
Was gibt es noch für Krankheiten, die durch Kälte oder Hitze gelindert oder besser gemacht werden können? Sprechen wir da immer nur von Viren, Bakterieninfektionen oder geht es auch Knochenbrüche, Zerrungen, keine Ahnung, alles, was auch wirklich körperlich irgendwo Schmerzen verursacht?
Ja, also allgemein Schmerzen am Bewegungsapparat, die bessern sich meist durch Wärme. Akut, zur akuten Schmerzlinderung, wenn ich mir das Sprunggelenk verdreht habe, dann ist die Kälte oft hilfreicher, die noch dazu den Vorteil hat, dass sie die Schwellungsneigung herabsetzt. Wenn ich ein geschwollenes Sprunggelenk habe und mache eine Wärme drauf, lässt zwar auch der Schmerz nach, aber ist oft hinterher mehr geschwollen, weil die Durchblutung stark ansteigt in der Wärme. Auch rheumatische Erkrankungen, die reagieren gut. Man sagt zwar allgemein im akuten Stadium, also beim Rheumaschub zum Beispiel, eher die Kälte, im chronischen eher die Wärme. Aber ich bin dann zunehmend dazu gekommen zu sagen, probiert's aus. Oftmals hilft auch am akuten Stadium die Wärme und verschlechtert den Befund nicht deutlich. Das Weichteilrheuma, Fibromyalgie ist eine klassische Indikation. In den Leitlinien für die Ärzte wird es nicht empfohlen. Da empfiehlt man ausschließlich Bewegungstherapie, aber die Leute haben oft so eine starken Schmerzen, die sind gar nicht in der Lage, sich viel zu bewegen. Und dann gibt es noch die Alternative, sie entweder voll zu pumpen mit Schmerzmitteln und dann bewegen oder auch erstmal eine Wärmeanwendung machen, zum Beispiel Infrarothyperthermie und Ähnliches. Ja, die Indikationen für die Ganzkörperkälte sind ähnlich, wobei man die meist nicht in den Kliniken als Eisbad macht, sondern als Ganzkörperkältetherapie mit kalter Luft bei minus 80 Grad, wo man 2-3 Minuten unbekleidet rumläuft. Man hat bloß Handschuhe an, Schuhe, die Lendengegend ist geschützt und auf dem Kopf hat man meist eine Mütze. Und das hilft ebenfalls bei akuten Beschwerden am Bewegungsapparat, auch bei entzündlichen rheumatischen Schüben. Und man untersucht jetzt auch zunehmend die Wirkung auf die Psyche, die ich sowohl positiv habe bei der Wärme, der Sauna, als auch bei diesen intensiven Kaltreizen. Also möglicherweise wird sich das auch etablieren bei der Mitbehandlung von depressiven Zuständen. Kann man sich durchaus vorstellen nach den jetzigen Befunden, das hilft dort also auch. Ja, wo kann man die Wärme noch anwenden? Was wirklich klassisch ist, ist die Sauna bei der Schuppenflechte. Warum? Weil ich die Schuppenflechte immer verschlechtere durch einen Infekt. Und wenn ich keine grippalen Infekte mehr bekomme, habe ich auch weniger Schübe von einer Schuppenflechte. Das kann man machen, man muss eben bloß gucken, ob die Haut zulässt, dass man in eine öffentliche Sauna geht. Neurodermitis muss man ausprobieren. Ja, ansonsten die klassischen inneren Erkrankungen wie der Bluthochdruck, Zustand nach dem Herzinfarkt, wenn man ausreichend belastbar ist, also 75 Watt oder mehr. Da kann man also wirklich eine ganze Reihe von Krankheiten wirklich erfolgreich mitbehandeln. Beschrieben wird noch viel mehr, aber das ist natürlich alles nicht bis ins Letzte statistisch belegt, ob es wirklich hilft. Das sind oft auch Einzelfallberichte, Erfahrungswerte. Aber man kann mit der Sauna zum Beispiel auch relativ wenig Schaden anrichten, wenn man sie vernünftig handhabt.
Ja, bei all diesen Sachen, welche Regelmäßigkeit brauche ich dafür? Hilft einmal die Woche, hilft einmal im Monat?
Ja, ich ahne, worauf du hinaus möchtest, weil ja jetzt auch in den letzten Jahren gerade die Finnen dort große Wellen von Publikationen losgetreten haben, die ich alle recht skeptisch sehe. Ich sage auch gleich, warum. Also die Ergebnisse, die wirklich wir in Deutschland erzielt haben, nicht nur wir in Berlin, auch die Münchner zum Beispiel haben dort geforscht, die sind alle mit ein oder zweimal in der Woche hatten sie ihre Wirkung. Es ist vielleicht auch sinnvoll, das nicht zu oft zu machen, weil man nachweisen kann, zum Beispiel eine Ausscheidung von der Vanillinmandelsäure, also einem Metaboliten vom Sympathikus und seinen Aktivitäten, dass so ein Saunareiz 2, 3 Tage nachwirkt, auch immunologisch zum Beispiel. Wenn ich dann ständig einen neuen Reiz draufsetze, kann ich auch mal den Körper überreizen und dann eben, ja, auch keine erwünschten Reaktionen haben. Ein-, zweimal die Woche ist die Empfehlung. Ob seltener auch was bringt, ist fraglich. Zum Beispiel konnten wir mal zeigen, dass manche immunologische Parameter wie das Interferon nur bei den Menschen angestiegen ist, die das ganze Jahr über regelmäßig, also ein-, zweimal die Woche, in die Sauna gegangen sind. Wer das so gemacht hat wie viele, auch im Sommer ist mir sowieso warm, da brauche ich nicht in die Sauna und ist nur das Winterhalbjahr gegangen, da hatte man diesen Anstieg nicht. Also regelmäßig heißt auch das ganze Jahr und heißt als Wechselreiz. Nun zu dem, was ich gelästert habe, zu den Empfehlungen der Finnen aus den letzten Jahren. Da kam ja immer wieder so die Aussage, je öfter ich in die Sauna gehe, desto besser. Also am besten 5, 6, 7 Mal in der Woche, sprich täglich. Das ist schwierig. Auch methodisch ist das schwierig, überhaupt nachzuvollziehen. Warum? Die Finnen konnten aus naheliegenden Gründen keine Längsschnittuntersuchungen machen, wie wir es in Deutschland machen konnten. Das heißt, mit Menschen anfangen, die bisher nicht in die Sauna gegangen sind. Die Finnen gehen alle in die Sauna. Es sei denn, sie sind so schwer krank, dass sie im Bett liegen. Ja, dann eignen die sich auch nicht als Vergleich. Und ich konnte also nur in Finnland vergleichen die Erkrankungshäufigkeit mit der Häufigkeit des Saunabesuchs. Und da stellte sich heraus, und das ist auch unzweifelhaft, dass man umso weniger krank ist, sei es Bluthochdruck, sei es Schlaganfall, sei es auch Pneumonien oder psychische Erkrankungen, je häufiger ich in die Sauna gehe. Aber man weiß ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, dass man aus einer statistischen Beziehung, sprich einer Korrelation, nicht auf die Ursache, auf die Kausalität schließen kann. Und bis das Gegenteil bewiesen ist, ist meine simple Vermutung, dass Gesündere einfach häufiger in die Sauna gehen, weil es ihnen gut geht. Und es waren übrigens auch Menschen, die haben sich mehr bewegt. Die haben sich anders ernährt, die haben auch anders verdient, die hatten auch häufiger Einfamilienhäuser. Das ist also ein Problem, das überhaupt zu vergleichen. Und darum denke ich, ist hier ein enormer Forschungsbedarf, denn es ist ja wichtig, was empfehle ich den Leuten. Ganz abgesehen, aber das kann nicht das Hauptargument sein, wer in die öffentliche Sauna geht, wer kann es sich dann leisten, 5 Mal in der Woche dahin zu gehen? Nicht, das wird ja auch zum finanziellen Problem, ne, davon mal abgesehen, aber das sollte man von der medizinischen Frage trennen. Und medizinisch, denke ich, gibt es da noch einen Forschungsbedarf. Also ein-, zweimal die Woche ist eigentlich nach wie vor die Empfehlung.
Sehr gut, verstehe ich. Rainer, haben wir irgendwas noch nicht abgedeckt? Haben wir irgendwas noch vergessen beim Thema Kalt, Kälte, Hitze, Reize?
Naja, vielleicht, ja, die Gefahren von Sauna und Eisbaden, die Gefahren bei der Sauna, kommen eigentlich meistens dann zustande, das haben die Finnen mal an den Krankenhausaufenthalten ausgewertet, wenn die Leute mit Alkoholgenuss in die Sauna gehen und dann noch stolpern auf den Saunaofen fallen oder ähnliches. Und beim Winterbaden kommt es oft durch ein, ja, durch Angeberverhalten zustande oder eben auch durch völlig unsinnige Aktionen. In Berlin gab es, ich glaube, vor 2 Jahren war das ein Todesfall, wo jemand von einem Loch zum anderen im Eis tauchen wollte, ohne Sicherungsleine, ohne alles und hat den Ausstieg nicht gefunden und ist ertrunken. Nicht? Also diese Dinge, die sind eindeutig vermeidbar. Und wenn man Übertreibungen vermeidet, ist es auch besser. Und zum Alkohol vielleicht noch einen Satz. Bei der Sauna stört er insofern, als dass sich ja die erwünschten Reaktionen der Blutgefäße, Engstellung bei dem Kaltreiz, Weitstellung bei dem Warmreiz, weil ich die ja durch den Alkohol behindere. Ich habe die Gefäße ja schon weitgestellt durch den Alkohol und dadurch übe ich eigentlich nicht, was ich möchte, die adäquate Reaktion. Also wenn man nur sein Glas Bier oder Wein trinken will, sollte man es ganz zum Schluss nach der Pause, nach dem letzten Saunagang gestalten und sonst lieber darauf verzichten. Ja, und es gibt natürlich eine Reihe von Gegenanzeigen. Unzureichende Herz-Kreislauf-Leistung ist ja beides eine Gegenanzeige. Und ja, Multiple Sklerose verträgt die Wärme oft schlecht zum Beispiel. Fieber jeder Ursache, hat man gesagt, damit gehört man nicht in die Sauna. Ja, und sonst soll man sich vernünftig einfach verhalten und ja, sich an die Spielregeln halten, würde ich sagen. Nicht? Das mag ein bisschen nüchtern klingen, ist aber einfach anzuraten.
Weil du gerade Herz-Kreislauf nochmal genannt hast, gerade wenn man in öffentliche Saunen geht, da ist ja dann schon der Aufguss das Highlight, wo alle reinstürmen, wo man kämpfen, wo man schon 20 Minuten vor der Aufguss startet, quasi sich anstellen muss, um noch irgendwie einen Platz zu ergattern. Du hast vorhin mal angedeutet, dass Aufgüsse gar nicht so hilfreich sind.
Ja, viele denken ja, dass sie nur in dem Augenblick besonders gut schwitzen können. Auch das ist ein Trugschluss. Das hat man gemessen. Die Hälfte des Wassers, was da am Körper runterläuft, ist Kondenswasser. Das heißt, durch den Aufguss entsteht ja Dampf und der Dampf kondensiert sich an der kühleren Haut und nur ein wenig kommt vom Schwitzen, zusätzlichen Schwitzen. Also das ist also gar nicht so schweißtreibend, wie man denkt. Der zweite ist, dass ja viel geschworen wird auf die ätherischen Öle, die man dann als Zusatz benutzt. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen, weil ja die Nasenschleimhaut auf engstem Wege mit dem Gehirn verbunden ist, dass sich dort Effekte zeigen. Ist aber auch nicht so wirklich nachgewiesen. Eukalyptus zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen und Ähnliches mag aber ein Effekt sein. Aber aus medizinischen Gründen sind die Aufgüsse nicht notwendig. Sie stellen eine erhebliche Wärmebelastung für den Körper dar, weil ja der Wasserdampf, wenn er auf der Haut kondensiert, die in ihm gespeicherte Energie abgibt. Und dadurch macht es einen zusätzlichen Hitzereiz. Nicht, was an den Aufgüssen auch zunehmend geschätzt wird, ist natürlich die Show, die damit verbunden ist. Das sind ja zum Teil richtig kleine Theatervorführungen, die dort veranstaltet werden. Nebenbei bemerkt, man sollte auch mal an die armen Menschen denken, die die Aufgüsse machen müssen, alle halbe Stunde. Nicht? Das ist ja auch nicht so ganz optimal, wenn die sich nicht abwechseln können. Aber die Aufgüsse sind aus medizinischer Sicht entbehrlich und werden sicher überbewertet. Und bei Kindern sollte man ganz drauf verzichten.
Ach so, ja, vielleicht noch die Frage, ab wann kann ich in die Sauna? Also gerade wenn ich Kinder habe, weil ich war jetzt auch neulich in der Sauna, da war auch ein kleines Kind, der war noch keine 7, würde ich sagen.
Ja, also auch aus pragmatischen Gründen haben wir immer empfohlen, wenn die Kinder sauber sind, 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, je nachdem. Es sind aber auch schon Säuglinge in der Sauna untersucht worden und die haben sie eigentlich alle gut vertragen. Aber auch aus hygienischen Gründen, pragmatischen, wenn die Kinder sauber sind, können sie auch mitgenommen werden in die Sauna. Wobei das natürlich eine vernünftige Dosierung erfordert, also geringe Temperaturen, kurze Aufenthaltsdauern von 3, maximal 5 Minuten und eine 1:1-Betreuung. Nicht? Also, dass pro Kind ein Elternteil, und von mir aus auch die Tante, mit in der Sauna ist und das Kind nicht unbeaufsichtigt gelassen wird. Und da muss man viel Fantasie haben, um so relativ kleine Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, um die davon zu überzeugen, dass der Kaltreiz auch notwendig ist. Da muss man sich also auch ein Spiel ausdenken, dass die sich zum Beispiel gegenseitig nasspritzen oder wie auch immer, denn sonst mögen sie das nicht unbedingt so sehr. Aber Kinder können also auch schon im kleineren Alter auf jeden Fall mit dem Schulalter relativ problemlos in die Sauna gehen. Und sie profitieren auch davon. Das ist statistisch einwandfrei nachgewiesen, dass sie eben weniger grippale Infekte kriegen. Drastisch weniger, zum Teil gar keine mehr, wenn sie einmal in der Woche in die Sauna gegangen sind. Schulkinder jetzt. Und auch Krippenkinder, mit denen hat man es auch ausprobiert.
Rainer Brenke, meine Damen und Herren. Rainer, vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, uns das ganze Thema Hitze- und Kältereize und Gesundheitseffekte dadurch ein bisschen näher zu bringen. Vielen Dank.
Gerne, war schön mit dir.
Und Leute, vergesst nicht, schaut euch sein Buch an, Heilen mit Kälte und Wärme, mit der heilsamen Kraft der Thermotherapie, Schmerzen lindern und Krankheiten vorbeugen. Überall erhältlich, auch in dem Link einfach unter dem Podcast. Und schreibt gerne mal auch in die Kommentare, ob ihr gern in die Sauna geht, wie ihr es macht. Macht ihr die 30 Minuten bei 95 Grad und 8 Aufgüsse oder geht es eher ein bisschen langsamer an? Was sind eure Vorlieben? Was macht ihr so? Duscht ihr kalt? Schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Podcast. Und ansonsten sage ich nochmal ein dickes Dankeschön an dich, Rainer, auch für deine Geduld bei dem Setup heute, dass er mit der Technik nicht ganz so gut geklappt hat. Aber wir haben es hinbekommen. Und Leute, danke euch wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Seid lieb zueinander und bleibt sauber. Bis dann. Tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.